Im Übrigen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass manche von der AfD völlig verblüfft sind, wenn sie merken, dass man sie respektvoll und freundlich behandelt. Das haben die nicht erlebt, auch nicht in ihren eigenen Kreisen. Und dadurch lösen sie sich auch öfter. Also das ist unsere Erfahrung. Das gilt aber alles auf der kommunalen Ebene. Wir sind noch sehr am Überlegen, ob wir das auf der nationalen Ebene können, denn das sind hartgesottene Strategen, die sich nicht durch irgendwie Anständigkeit oder sowas aus dem Tritt bringen lassen.
Herzlich willkommen bei Auf in Zukunft, eine Koproduktion der Antropia und der TAS Emotional Marketing. Der Podcast für Zukunftsgestaltung im Austausch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Zum Thema: Wie handeln wir zukunftsfähig?
Wir leben in einer Zeit, in der es sich oft anfühlt, als hätten wir verlernt, wie man gut streitet. Wir ziehen uns in unsere Lager zurück. Die politischen Ränder werden lauter und bei fast jedem großen Thema, sei es das Klima, die Wirtschaft oder auch die soziale Gerechtigkeit, stehen sich die Positionen scheinbar unvereinbar gegenüber. Das wollen und das machen wir bei Antropia anders. Deshalb haben wir unser Festival, das wir jetzt am 16. Juli in Duisburg auf dem Haniel Campus veranstalten, unter einem ganz bestimmten Motto gestellt. The world needs you. Und zwar für eine starke Demokratie und resiliente Gesellschaft. Wir sind überzeugt, dass soziale Marktwirtschaft, insbesondere der Markt für Wirkung, auf dem sozial-ökologische Startups florieren können, braucht das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Es braucht offene Teilhabe und vor allem Vertrauen. Über dieses Vertrauen möchten Oliver und ich heute mit einer Frau sprechen, die wie kaum eine andere weiß, wie man es aufbaut. Professor Dr. Dr. H.C. Gesine Schwan ist eine der profiliertesten Politikwissenschaftlerinnen unseres Landes und trat zweimal, die Boomer unter uns werden sich erinnern, als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin an. Aber sie belässt es nicht bei der akademischen Analyse. Sie baut ganz konkrete Brücken. Mit dem von ihr entwickelten Trialogansatz bringt sie Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch. Sie schafft geschützte Räume, in denen nicht laut über die Galerie debattiert wird, sondern in denen echte, tragfähige Konsenskorridore ausgelotet werden. Was auf kommunaler Ebene bereits extrem erfolgreich ist, bringt sie nun mit ihrer Berlin-Governance-Plattform auf die Bundesebene. Wie? Dazu werden wir am 16. Juli beim Antropia Demokratie Festival mehr erfahren. Wir freuen uns riesig, dass sie bei uns auf dem Festival sprechen wird. Und wir freuen uns noch mehr, dass wir heute schon die Zeit haben, tief in diese Themen einzutauchen. Herzlich willkommen bei Auf in Zukunft, Gesine Schwan. Schön, dass du da bist, Gesine.
Ich freue mich auch und danke dafür, dass wir hier sprechen können, lieber Dirk. Und lieber Oliver.
Ja, Gesine, wir haben heute Vormittag. Ja, und du hast ja auch eben schon erzählt, du hast deinen Tag schon mit einem guten Frühstück gestartet, vielleicht auch schon mit einem Blick in die physische oder digitale Zeitung. Aber wie dem auch sei, ich würde dich mal gern bei deinem Gefühl abholen. Wenn du in die Zeitung schaust oder ins Internet oder ins Fernsehen und die aktuelle Diskussionskultur live miterleben kannst, was ist dann eigentlich dein erster Gedanke, dein Gefühl? Ist es eine Wut? Ist es ein Unverständnis? Ist es wissenschaftliche Neugier? Oder eine wie auch immer geartete Motivation, dich für dieses Thema zu engagieren?
Ja, wenn ich in die Zeitung gucke, und ich gucke jeden Tag wenigstens in drei Zeitungen, und zwar sehr verschiedener Art, weil man dadurch auch am ehesten Einseitigkeiten vermeiden kann, dann ist das zunächst eigentlich immer Neugier. Was ist jetzt passiert? Natürlich auch eine gewisse Sorge, aber dann der Wunsch, die Debattensituation zu verstehen, um in diese Debatten eingreifen zu können. Denn es hat keinen Sinn, immer nur Argumente zu wiederholen, wenn man nicht weiß, auf welche andere Person, welche andere Gruppe man damit stößt. Wütend werde ich selten. Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Unter anderem, weil meine Mutter sehr schnell wütend wurde und das hat mich sehr gestört. Da habe ich gesagt, das will ich nicht. Aber ich bin schon manchmal sehr beeindruckt von der Negativität, die aus vielem im Moment strahlt und der mangelnden Menschenfreundlichkeit. Gut, aber das ist so und meine grundsätzliche Position ist, sich nicht davon unterkriegen zu lassen, sondern dagegen zu halten. Und am ehesten, gerade im Streit, finde ich, kann man das, wenn man einmal sowieso versucht, an guten, begründeten Argumenten lang zu gehen, aber auch immer nebenbei sozusagen einen Film laufen hat, wie würdest du reagieren auf eine bestimmte Art, dich auszudrücken? Also wie kann ich mich ausdrücken, sodass das Gegenüber das auch annehmen kann? Wie kann ich mich ausdrücken, dass ich nicht sage, was Sie jetzt gerade gesagt haben, finde ich völlig unsinnig, sondern indem ich sage, ich habe das gehört, habe mich gefragt, ob man da nicht das und das auch noch denken kann. Einfach damit die andere Seite akzeptieren kann, den Einwand. Denn das liegt oft nicht so sehr am Inhalt, sondern an der Form. Daran, und das gehört, wie gesagt, auch, oder nicht wie gesagt, aber das gehört zum Brückenbauen dazu und ist vielleicht faktisch viel wichtiger als die Substanz des Arguments, ob die andere Person sich durch die Form respektiert fühlt oder nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich.
Wenn man, ich meine, du bist ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in dem Metier unterwegs, hattest du einen Moment, wo selbst du, bei allem Verständnis, was du gerade geäußert hast, den Glauben an den guten demokratischen Kompromiss verloren hattest? Oder warst du immer so optimistisch, wie du das jetzt gerade
dargelegt hast? Der Glaube an den guten demokratischen Kompromiss kommt ja nicht aus der Realität, der kommt ja aus anderen Inspirationen und anderen Vorstellungen. Und bei mir kommt er ganz eindeutig einerseits daraus, dass ich das Glück habe, Menschen zu mögen. Das ist schon mal wichtig. Denn wenn man sie eigentlich nicht ausstehen kann, dann kann man sich auch nicht so gut dauernd verstellen. Aber der andere Punkt ist schon auch mein christlicher Glaube, dass ich doch, dass es für mich implizit und dann auch explizit gemacht, für mich ganz wichtig, meine Grundvorstellung ist, dass diese Welt nicht zur Verderbnis geschaffen ist und dass wir Mitschöpfer sein sollen und müssen und können. Und das ist sozusagen das Fundament. Das kann natürlich auch irgendwie man falsch sein, aber das erlebe ich nicht mehr. Das erlebe ich höchstens im Himmel. Das heißt, dieser Glaube ist einerseits aus dieser Erfahrung, oder aus diesem Glauben. Er ist dann aber auch noch gespeist dadurch, dass ich es oft als sehr wirksam erlebt habe, so zu umzugehen. Das motiviert ja natürlich, weil man merkt, dass man Menschen gewinnt, dass man Menschen erreicht, die sich zunächst ganz widerwärtig oder ganz widerständig verhalten haben, dann ermutigt das ja auch so vorzugehen. Und es macht mir einfach Spaß. Ich muss sagen, ich bin schon jemand, der gern das macht, was Spaß macht.
Ja, okay. Also das fand ich schon mal einen spannenden Ansatz zu sagen, okay, es steht nicht aus der Realität der Glaube, sondern aus einer Grundeinstellung, ja, so dass, ja. Dass der Kompromiss möglich ist. Beschreib doch vielleicht mal eine Situation, wie es dir oder wie es den teilnehmenden Personen in so einer Art Diskurs gelungen ist, völlig verhärtete Fronten aufzulösen in dieser Diskussion, wo du erlebt hast, Verständigung ist möglich, obwohl sie fast unmöglich schien.
Naja, also ich gebe mal ein Beispiel. Unsere erste Kommune, mit der wir das ausprobiert haben, war Herne im Ruhrgebiet. Und da ist eine Brache gewesen, die Kohlebrache, die stillgelegt war und die ganz lange so als Brache dagelegen hat, weil man sich nicht einigen konnte, was man damit machen will, eine wertvolle Brache. Und da haben wir einen Trialog oder einen kommunalen Entwicklungsbeirat gebildet, wo die drei Stakeholder waren, Politik, Wirtschaft, organisierte Zivilgesellschaft, und innerhalb der Teilnehmer ungefähr 35 Leute gab es grob gesagt vier Gruppen und zwei standen sich besonders schwierig gegenüber. Die eine, das waren vom BUND und also Leute, die mit der Natur und dem Klima sehr beschäftigt waren und die eigentlich am liebsten diese große Brache unberührt lassen wollten. Und dagegen war eine Kombination von Gewerkschaften und Unternehmen, die da etwas für gute Arbeit und für Wirtschaft machen wollten, auch Technologie. Und die standen einander gegenüber. Es gab noch zwei andere Gruppierungen, die Mobilitätsvorschläge hatten und dann auch noch etwas als Erholungsgebiet für Familien. Gut, so aber die beiden. Und so standen sich in einem Moment die Naturschützer, die das kristallisierten in den dort angesiedelten Kreuzkröten, die sehr niedlich sind und rumspringen und die auch geschützt wurden die ganze Zeit, aber die sie also auf jeden Fall gesichert haben wollten. Das stand, die Natur und die Sicherheit, diese Kreuzkröten stand gegenüber der Idee, eine sogenannte gute Arbeit, wie die Gewerkschaften das verstehen, dort zu ermöglichen durch Ausbildung, aber auch Lehrlingsheime und so weiter. Da hätte man eventuell bauen müssen, das hätte eventuell Böden versiegelt, das hätte die sehr geärgert, die Naturleute und so weiter. Und da standen Kreuzkröten gegen gute Arbeit. Das wirkte ein bisschen disproportional. Und dann kamen die Naturleute darauf, dass sie sagten, die nächsthöhere Ebene erklammen und sagten, es geht um Biodiversität. Und Biodiversität und gute Arbeit sind dann beides legitime Ziele, haben auch alle anerkannt, dass das beides legitim ist. Und dann sagte jemand aus der Naturgruppe, ja, aber man hat ja auch wissenschaftlich festgestellt, man kann auch Biodiversität mit Neubauten verbinden. Und das war sozusagen ein substanzieller Schritt hin aufeinander zu, dass man anerkennt, beide Ziele sind völlig legitim. Wir wollen auch alle beide Ziele. Und wir müssen jetzt versuchen, einen Kompromiss zu finden, nicht weil der eine den anderen besiegt, sondern weil von der Sache her ein Kompromiss naheliegt. Und so, das ist natürlich ein Musterbeispiel. Aber wenn wir dahin kommen, dass die Ziele, die dann einander gegenüberstehen, eigentlich eine breite Anerkennung finden und auch berechtigt sind, dann entsteht, glaube ich, auch oder dann verliert sich die Angst, dass es irgendeinen Kuhhandel gibt oder dass man unterdrückt wird oder beiseite geschoben wird und stattdessen wirklich sieht, wir brauchen beides, wir brauchen gute Arbeit und wir brauchen Biodiversität und jetzt müssen wir sehen, wie wir das eventuell auch auf dem Terrain in einen Kompromiss bringen.
Das ist total spannend. Also im Grunde genommen habt ihr euch angenähert in diesen Konflikt über die Sprache, oder? Wenn ich das also, wir reden
ja,
von Kreuz.
Ja, oder über die, nein, noch mehr über die Begründung. Also das ja. ist eben der Gedanke von Habermasens Deliberation, der wir da folgen, natürlich nicht in all der Verzweigung, die Habermas philosophisch dafür ansetzt. Aber es geht darum, dass wir im Austausch nie etwas einfach sagen, sondern immer begründen müssen. Das ist eine methodische Voraussetzung. Denn die Begründung ist auch die Chance, auf der nächsthöheren Ebene sich zu treffen. Und wenn man sich da noch nicht trifft, dann geht man noch eine Ebene höher, wird man abstrakter. Und da kommt man zu dem, was wir ja auch anstreben, Gemeinwohl. Also diese Sache des Gemeinwohls nehmen wir sehr ernst und argumentativ kommen wir an das Gemeinwohl dadurch, dass wir über Begründungsebenen gehen. Die Begründungsebenen haben dann auch eigentlich automatisch die Tendenz, dass sie andere Gruppen und Ziele und Präferenzen erreichen und denen auch den Zugang ermöglichen. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Gemeinwohls.
Ja, und ich meinte mit der Sprache, wir kommen von den Kreuzkröten, ne? Also da geht es nur um eine bestimmte Wesenheit oder so, von der kann ich mich abgrenzen, wenn ich höhere Ziele verfolgen möchte als Gewerkschaft, ne? Also das kann sein, dass es mich gar nicht betrifft. Aber über das Thema Biodiversität haben wir uns jetzt breiter aufgestellt und sehen, da gibt es Interdependenzen auch zu uns. Sonst würde man nicht über Diversität sprechen. Biodiversität, den Menschen mit einbezieht. Und deswegen, das fand ich super spannend. Jetzt würde mich mal nur interessieren, jetzt haben wir eine gemeinsame Plattform und das ist absolut nachvollziehbar. Wenn wir Neubauten und Biodiversität miteinander verbinden können, dann haben wir ja schon mal einen Weg, den wir ja mal gemeinsam weiter ausleuchten können. Braucht es aber dann am Ende, um vielleicht einen Grundkonsens herzustellen oder die Annäherung noch schärfer zu machen, braucht es da irgendwann mal eine Einstimmigkeit oder geht es auch ohne? Und wenn ja, Einstimmigkeit, wie muss man sich das konkret vorstellen?
Ja, wir vermeiden Abstimmung und wir fragen eher danach, wo gibt es Einwände? Und dann versuchen wir, mit den Einwänden argumentativ umzugehen. Und diese Einstimmigkeit, nicht im Sinne der Abstimmung, aber der Einvernehmlichkeit sozusagen, dass wir erstens anerkennen, die Ziele gelten für uns alle und wir finden jetzt Kompromisse dafür, die ist das ist jetzt das Leitmotiv. Das geht übrigens oft so wir haben immer 4 ganztägige Sitzungen, dass am letzten Tag oft noch dann so der Konsenstext entsteht ja nach und nach, der entsteht nicht plötzlich zwischendurch, nach und nach und dann am Ende haben wir oft noch so Passagen, die strittig sind. Und dann gehen wir die auch durch und fragen, was ist hier eine Kompromissformel, die von allen getragen werden kann, nicht im Sinne eines kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern schon auch so, dass eine Absicht profiliert zum Ausdruck kommt. Und dadurch, dass das sogar noch gemeinsam abgestimmt wird, passagenweise, entsteht dann ein Text, den alle tragen. Mhm. Dann wird nochmal nachgefragt, wie ist das jetzt? Kann man das jetzt als Grundkonsens betrachten? Und wenn das dann der Fall ist, dann unterschreiben auch alle Teilnehmer. Das ist also dann nicht nur eine Abstimmung mit der Hand, sondern dann unterschreiben die alle. Das ist natürlich verbindlicher. Und so sind wir bisher immer in den Kommunen verfahren. Und das geht dann eben an den Stadtrat, der das Ganze auch eingerichtet hat, legitimiert hat, empirisch, weil er gewählt ist. Und dann wird darüber nochmal debattiert, ob diese Empfehlungen, die ja ausdrücklich nur Empfehlungen sind und nicht Entscheidungen, also machen wir keine Konkurrenz zu den gewählten Gremien, ob diese Empfehlungen Grundlage werden für die weitere politische und planerische Arbeit der Kommune. Und so ist das bis jetzt gelungen.
Ja, der Stadtrat selbst, der die Entscheidung trifft, partizipiert er auch an diesem Trialog oder ist das eine abgegrenzte Sphäre?
Nein, eben gerade nicht. Also das, was bei uns, glaube ich, besonders ist, ist nicht nur die Stakeholder-Komposition, sondern auch, dass die später die Entscheidung treffen, schon dabei sind. Und das betrifft A, die politischen Parteien im Stadtrat oder Wählergruppen, die da drin sind, und B, auch die Verwaltung. Das ist ganz besonders wichtig, denn es geht nicht nur immer um ganz rationale Argumente, es geht auch um eine Art der Kultur, des Debattieren und die Perspektivität, mit der man darauf guckt. Die Verwaltung geht darauf mit dem Gedanken, ist das rechtlich in Ordnung, können da alle dran partizipieren und so weiter, während zum Beispiel die NGOs damit eigentlich zunächst nichts am Hut haben, sondern sagen, was ist jetzt hier von der Sache her notwendig. Und deswegen begegnen die sich oft auch atmosphärisch sehr feindlich. Aber wenn man die Geduld hat und die Freundlichkeit aufbringt, sie zusammenzubringen, dann ist das sehr fruchtbar. Denn es ist auch nicht schlecht, wenn NGOs lernen, dass sowas nun mal rechtlich geregelt werden muss, weil es eine Gleichbehandlung von allen Bürgern geben muss. Das ist ein Grundsatz, den man ernst nehmen muss. Und umgekehrt, und der blockiert dann manchmal so Sachen, die einfach so aus der Fantasie kommen. Und umgekehrt verstehen auch die in der Verwaltung im guten Fall, dass die NGOs, dass die Bürgerinitiativen nicht einfach spinnen, sondern dass sie originelle, wichtige Lösungsvorschläge haben. Und wenn man diese beiden Logiken zusammenbringt, ist man gut dran.
Okay, zu meinem Verständnis nochmal. Gesine, das heißt, in diesen Trialogen, die du beschrieben hast, sind dann auch alle Parteien des Stadtrats beteiligt. Das kannst du ja gleich nochmal aufklären. Wir hatten, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 1,5 Jahre, glaube ich, den Uwe Schneidewind auch in dem Podcast, den wirst du ja sicherlich auch gut kennen.
Ja.
Der hat mal in einem Artikel bei der Taz geschrieben, da hatte ich seinerzeit ihn auch zitiert im Podcast. Ich lese mal kurz vor. Da ist die unendliche Kraft des Neins. Jemand, der eigentlich überhaupt keinen Gestaltungsanspruch hat und vielleicht auch gar kein Gestaltungsvermögen, hat im politischen Betrieb einfach dadurch eine Machtposition, dass er verhindert und Nein sagt. Und die Konsequenz ist ja, dass der Uwe ist ja dann letztendlich nach 5 Jahren nicht wieder angetreten als Bürgermeister in Wuppertal, weil ihm das wirklich die Kraft geraubt hat. Dieses ständige dieses Nein jemandem abzuringen durch einen Kompromiss, den er eigentlich nie machen wollte, ja, weil der andere keinen Gestaltungswillen hat. Und das ist natürlich dann auf der kommunalen Ebene, die vielleicht gar nicht so transparent ist für jeden, außer die kommunale Zeitung berichtet darüber, was da im Stadtrat diskutiert wird, dass das wirklich ein Problem unserer Demokratie dann auch ist, nicht nur unserer, sondern weltweit vielleicht. Und das Blockieren einfacher ist und als das Gestalten. Glaubst du, dass dein Trialogformat dem entgegenstehen kann?
Ja, ich glaube, dass dieses Trialogformat helfen kann, indem es zunächst mal auch entlastet von der Entscheidung, weil es ja nur Empfehlungen sind, versucht, da eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, die eigentlich nicht von Natur aus Nein sagen wollen, sondern die eigentlich meistens was gestalten wollen. Also dieses einfach nur Nein sagen wollen ist uns nicht begegnet. Aber gerade etwa die Naturvertreter haben die Tendenz, sich ein Vetorecht zuzusprechen, weil sie sagen, und wenn die Natur kaputt geht, ist alles kaputt. Aber ich meine, es gibt auch so einen sozialdemokratischen Slogan, ohne Frieden ist alles nichts. Alle diese Slogans halte ich nicht für richtig. Denn wenn man damit anfängt, dass das eigene Anliegen das oberste ist und die oberste Priorität hat, dann kann man gleich aufhören. Damit haben wir öfter zu tun. Und das ist dann am ehesten mit den Umweltschützern, die sagen, wenn die Biodiversität hops geht, dann lebt alles nicht mehr. Dass die sehr wichtig ist, ist klar. Aber wenn der Mensch hops geht und durchdreht und verrückt, dann wird es auch nicht schöner auf dieser Welt. Mit anderen Worten, wir müssen immer wieder mal deutlich sagen, Vetopositionen sind gegen das Prinzip der gemeinsamen Beratung und der gemeinsamen Findung. Das ist schon, aber dass wir jetzt da einfach Leute haben, die einfach nur wütend dagegen sind, nein, wir laden zum Beispiel die AfD immer ein, wenn sie im Stadtrat in einer Fraktion ist. Mit der haben wir faktisch bisher nie ein Problem gehabt, weil man ja auch sagen muss, das ist eine Partei von mehreren und von insgesamt eine Person von 35 oder so Mitgliedern. Und es geht um konkrete Sachen. Und es geht um eine konkrete gemeinsame Zukunft, von deren die Menschen wollen, dass sie gelingt. Das ist psychologisch sehr wichtig. Es geht nicht um Vergangenheitsaufklärung oder sowas. Es geht um eine gemeinsame Zukunft, die möglichst schön sein soll. Und dadurch ist einfach der Mut auch anders. Also die Einstellung ist eine andere. Ich glaube, ob man das auf den Nationalen, das Nationale so transponieren kann, ist jetzt eine große Frage. Ich denke, man kann es, und ich habe auch schon auf der nationalen Ebene Trialoge moderiert, eine ganze Menge. Aber sozusagen einfach nur stänkern wollen, das ist ja aus der psychologischen Situation, dass man sich ohnmächtig fühlt, in der Regel begründet. Und das wird gerade durch unser Format überwunden. Die sind ja nicht ohnmächtig. Die können, wenn sie sich gut verständigen und noch dazu ein einmütiges oder grundkonsensorientiertes, verständigungsorientiertes Empfehlungsergebnis haben, können die ja weiterwirken. Und das wollen die auch. Gerade zum Beispiel in der letzten Sitzung, wenn noch viele Kontroversen bestehen, dann gibt es einen Einigungszwang, weil man mit einer einheitlichen Entscheidung natürlich den Stadtrat mehr beeindruckt, als wenn das zwei oder drei verschiedene Positionen sind. Und dies wirkt gut. Also nochmal, ich glaube, dass so eine rein destruktive Haltung, so eine ist mir doch egal, ich bin dagegen, in dem Klima einer Gruppe, die da freiwillig kommt und für eine gute Zukunft stehen will, keine guten Chancen hat. Und auch nicht die AfD, wenn sie da nur zerstören will. Im Gegenteil, manche von denen sind so beeindruckt gewesen davon. Zweimal haben wir das erlebt. Einmal ist einer aus der AfD ausgetreten. Das andere Mal ist er drin geblieben, ist sogar wichtig gewesen, aber hat gesagt, nee, also ich stimme nicht dagegen. Ich habe das mit abgestimmt, ich habe das unterschrieben. Ich bleibe dabei. Und ist aber trotzdem auch in der AfD gewesen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist sozusagen eine Pluralisierung, eine Differenzierung der Position. Und das ist mein Weg, das aufzulösen, diese völlig verhärteten Blockaden.
Du hast den Elefanten jetzt selbst reingelassen, den ich gerade eben, dem ich eigentlich die Tür öffnen wollte, ne? Das Thema AfD. Und wenn ich das richtig verstehe, die passen sich dann den Regeln an. Also in diesem Raum gelten bestimmte Regeln. Wer mitsprechen möchte, der hat sich an diese Regeln zu halten. Und das ist der Gelingensfaktor, dass selbst solche disparaten Positionen eine Chance bekommen, zueinander zu finden, auf einer vielleicht sehr, möglicherweise auch sehr rudimentären, erstmal Basis, wo man den gleichen gemeinsamen Nenner auslotet, um das Ziel zu erreichen. Möglicherweise nicht in den Spitzenpositionen, die noch vielleicht sehr weit auseinander liegen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und die Regeln, die wir vorher ausdrücklich besprechen, gehen noch ein bisschen weiter. Es geht darum, Respekt zu zeigen. Es geht darum, anzuknüpfen an den Argumenten der anderen. Es geht darum, wertzuschätzen. Und das wird sogar zum Schluss unterschrieben. Also diese Regeln der Freundlichkeit, der Wertschätzung, des Respekts, die sind die Voraussetzung dieses Diskurses. Und das sagt auch zum Beispiel Habermas, dass das ist manchmal wichtiger, die Umgangsart, als die Substanz des Arguments. Also das ist ganz eindeutig eine wichtige Angelegenheit. Im Übrigen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass manche von der AfD völlig verblüfft sind, wenn sie merken, dass man sie respektvoll und freundlich behandelt. Das haben die nicht erlebt, auch nicht in ihren eigenen Kreisen. Und dadurch lösen sie sich auch öfter. Also das ist unsere Erfahrung. Das gilt aber alles auf der kommunalen Ebene. Wir sind noch sehr am Überlegen, ob wir das auf der nationalen Ebene können, denn das sind hartgesottene Strategen, die sich nicht durch irgendwie Anständigkeit oder sowas aus dem Tritt bringen lassen.
Ja, gut, interessant dieser Unterschied. Aber bleiben wir mal auf der kommunalen Ebene. Wir werden beim Antropia Festival auch eine Initiative kennenlernen in Sachsen-Anhalt. Die Situation da ist bekannt. Die gründen gerade einen Fonds, Deutscher Fonds für Demokratie, um mit dieser neuen Situation der Radikalisierung auch in den politischen Gremien Lösungen zu entwickeln. Könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir gerade in den Kommunen, in den betreffenden Kommunen solche kommunalen Entwicklungsbeiräte oder vielleicht auch noch in anderer Form, vielleicht noch basaler, ne, wenn man das so macht und die Leute erleben aneinander, dass es doch geht, diese Gespräche, wäre das für dich der Weg eigentlich zu mehr wirklich Konsens in Deutschland und die Voraussetzung für eine deliberative Demokratie?
Ja, also das ist für mich ganz eindeutig so. Ich glaube nicht, dass man Besserung durch Zwang oder Einschüchterung oder sowas bekommt, sondern dass nur dadurch, dass Menschen merken, es funktioniert, es tut uns gut, wir werden dabei besserer Laune. Und das ist auch jedes Mal die Erfahrung. Sie sagen ja, wenn wir sie in der Runde nach jeder Einzelsitzung, aber dann auch am Ende fragen, A, es war am anstrengendste, was sie gemacht haben, es hat sich aber gelohnt. B, sie haben Vertrauen zueinander gewonnen. C, sie haben festgestellt, dass sie überhaupt nicht so weit auseinander waren, wie sie waren. Und ich habe dann erlebt, wenn wir so Abschlussessen machen oder so, da ist eine Bombenlaune, das ist wie bei Karneval, weil sie sich so freuen, dass sie von einem solchen Dissens zusammengekommen sind. Und das ist dann auch an gemischten Tischen, also das ist nicht so, dass die pro Gruppe zusammenbleiben. Es ist etwas, was die Menschen erfreut, das ist meine Erfahrung, dass man durch Freundlichkeit zusammenkommen kann. Im Grunde ist die ständige Gifterei nicht wirklich das Medium, in dem Menschen glücklich werden.
Also, Gesine, jetzt haben wir, oder du hast vor allen Dingen schön beschrieben, wie funktioniert das in diesen trialogischen Diskussionen? Wie findet man zusammen, obwohl man zu Beginn weit auseinander war? Aber du hast auch beschrieben, es sind Empfehlungen dann an den Stadtrat, die er dann umsetzen muss. Jetzt könnte ja...
Muss er nicht. Er muss nicht umsetzen. Er ist völlig frei in seiner
Entscheidung. Soll.
Er kann das ist wichtig, damit die sich nicht eingeengt fühlen. Die haben genau das legitime Recht und diskutieren das nochmal.
Ja, ja, ne, ich habe das falsche Verb gewählt. Ja. Eine Empfehlung, die er umsetzen kann. So.
Ja.
So schön dann die Stimmung ist danach, könnte sie ja recht schnell kippen, wenn man merkt, okay, wir haben jetzt lange diskutiert, haben einen gemeinsamen Konsens gefunden, den wir in den Stadtrat tragen und da wird es einfach wieder abgehakt. Vielleicht auch von den Personen, von den Parteien, die sich am Anfang vielleicht auch tatsächlich mitwirkend gezeigt haben. Vielleicht erfährt man es aber auch gar nicht. Ja, es wird einfach oben auf der politischen Bühne wieder beerdigt, das Thema. Besteht die Gefahr oder siehst du das weniger, weil man sagt, da ist eine Transparenz da und man kann so ein Thema jetzt nicht einfach beiseite schieben, wenn es einmal über so einen Prozess in die kommunale Politik getragen worden ist?
Doch, doch. Man kann es beiseite schieben und der Kampf geht durchaus weiter. Ich habe zwei Beispiele. In Frankfurt-Oder zum Beispiel gibt es einen Bauzuständigen, nicht Dezernenten, aber Zuständigen, der hat einfach andere Ideen und hält überhaupt nichts von Beteiligung. solange der UB dort noch die Hand drüber hatte, der für diesen Beteiligungsprozess war, ist er praktisch ausgeschaltet worden. Er blieb aber bei seiner ablehnenden Haltung und als der UB als Innenminister nach Brandenburg ging, wurde die Sache schwierig. Und obwohl die Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt-Oder das beschlossen hat nach erheblichen Diskussionen, weil die AfD sowieso dagegen war, aber dann auch die CDU distanziert und die hat dann mit der Linken einen Kompromiss gemacht. Obwohl das also so war und schließlich beschlossen worden ist, geht es da nicht weiter, weil da keine treibende Kraft ist. Die Leute, die in dem Kommunalen Entwicklungsbeirat waren, haben sich nochmal getroffen, haben nochmal bekräftigt. Aber da die Kommunalwahlen waren, eine andere Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung, dann kann es schon sein, dass irgendwann das vielleicht nochmal aufgenommen wird. Aber wenn da jemand konsequent in der Verwaltung als Leiter des Bauamts dagegen agiert, dann ist das schwierig. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel in Kalletal die Erfahrung gemacht, kleiner Ort, die wollten, weil sie auf dem Lande sind, die Ärzteversorgung verbessern und hatten 5 Empfehlungen, davon ein Ärztehaus. Das hat die Stadtverordnetenversammlung zunächst über ein PAD nicht akzeptiert. Dann hat es sofort ein Begehren, nicht Volksbegehren, wie heißt das, Bürgerbegehren gegeben. Mhm. Das ist so schnell mit seinem Quorum auf der Matte gewesen, dass die Stadtverordnetenversammlung gesagt hat, oh, das scheint wirklich ein Anliegen zu sein. Sie haben sich nochmal einberufen und haben dann einer ist nicht hingekommen und dadurch ist die Mehrheit für dieses Ärztehaus gekommen. Aber die Gegner des Ärztehauses, die dann mehr und mehr sich herausstellten, dass sie eigentlich, auch parteipolitisch begründet, 10 Kilometer weiter ein nicht kommunales, sondern privates Ärztehaus machen wollten. Die ruhten nicht und als es erstmal Zahlungsschwierigkeiten gab und Kreditbedarf, haben sie gesagt, das killen wir jetzt. Da hat es wieder ein Bürgerbegehren gegeben. Wieder war das ganz schnell auf der Matte. Wieder haben sie eine neue Stadtverordnetenversammlung gemacht. Wieder haben sie gesagt, doch, wir machen das und haben dann einen 300.000 Kredit gegeben. Ich bin mit dem Bürgermeister nach wie vor in Verbindung. Das verlangt also durchaus weiteres politisches Engagement, ermöglicht aber auch eine gute Politisierung der Bürgerschaft, die da mitmachen und hat jetzt schon 3 Preise bekommen, dieses Haus, in 2 Jahren. Also das ist, der Kampf hört nicht einfach auf. Wenn es da Gegner gibt, dann gibt es Gegner, aber er lässt sich auf dem Boden unserer Demokratie gut regeln.
Im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, was du jetzt sagst, Gesine, ist der Unterschied, ich interpretiere das jetzt mal so, der Unterschied zwischen Kommune und Bund vielleicht derjenige, dass die Betroffenheit in der Kommune noch höher ist, weil die Umsetzung der Maßnahmen mich eher noch persönlich betrifft, als es vielleicht im Bund ist. Es gibt ja immer wieder Aussagen dahingehend, die sagen, und ich muss gleich mal überlegen, wer es zuletzt gesagt hat, ein ziemlich prominenter Politiker, dass die da oben sehr weit weg sind von den Problemen da unten. Und da geht es eben mehr um Macht und solche Themen, Fraktionszwang und solche Themen, die leben nicht in diesen Sphären, wo es weh tut, ja, wo es schwierig wird im gesellschaftlichen Miteinander oder im Überlebenskontext, in dem sie mit die Menschen täglich jetzt mit diesen ganzen Veränderungen, die auf sie zukommen, leben müssen. Also die Betroffenheit, und das wäre dann meine Frage, kann das auch ein Showstopper sein, um auf Bundesebene diesen Trialog auch erfolgreich umzusetzen?
Ja, ganz klar. Und ich stimme dir zu, die Betroffenheit, auch die Komplexität der Regelungen sind nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und das, was in der jetzigen Form unserer repräsentativen Demokratie, die ich nach wie vor befürworte, so viel Diskreditierung schafft, ist, dass die eigentlichen Aufgaben verzerrt werden durch Machtspiele, durch Kalküls, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich ein Wording finde für meine Partei, das nachher gut in der Presse aufgenommen wird als Schlagzeile und sonst was alles. Da sind so viele instrumentelle Ziele, um Macht zu bekommen und Macht zu erhalten, dass das pervertiert wird, was eigentlich als Gemeinwohllösung in der repräsentativen Demokratie erforderlich ist und auch gewollt wird, auch in der Theorie. Das Gemeinwohl erscheint da gar nicht mehr. Deswegen können die Bürger sich dafür auch nicht begeistern. Und das ist eine große Herausforderung, wenn ich jetzt versuche, auf die nationale Ebene zu gehen. Du bist da angewiesen darauf, dass es doch genügend verantwortliche Menschen in hoher Position gibt, die zwar nicht in ihrem persönlichen Leben tangiert werden, aber die doch wissen, dass von ihren Entscheidungen sehr viel für das gesamte Land abhängt. Es ist auch, das ist immer mein Versuch, ich will ja immer durch positive Dinge ködern und nicht durch irgendwelche Abschreckung oder Druck oder Drohung was zustande bekommen. Es ist natürlich auch eine Chance, wenn man den langen Atem hat und nicht meint, man muss sofort gewinnen und sofort Wirkung erzielen, was man mit guten Sachen fast nie kann. Es ist auch eine Chance, und ich bin fest überzeugt, dass die Gesellschaft sehr anerkennt, wenn ein Politiker, eine Politikerin, die auf der Bundesebene natürlich in der Kategorie der politischen Macht denkt, das ist völlig unvermeidbar, wenn ein solcher Politiker, eine Politikerin den Weitsinn demonstriert und zeigt, um das System als Ganzes laufen zu halten und um zum Beispiel der Gesellschaft wieder den Eindruck zu vermitteln, dass es ums Gemeinwohl geht und nicht um ein Catch-as-Catch-Can, wo jeder rausholt, was er rausholen kann. Wenn so ein Politiker das demonstriert, dann glaube ich, gewinnt er eine Autorität, die ihm sehr viel politische Macht geben wird. Aber das verlangt A, natürlich die Reflexion darauf und B, auch eine gewisse persönliche Stärke, gegebenenfalls zu riskieren, dass man nicht das Spiel gewinnt. Das ist einfach so. In der Politik gewinnt man nicht immer das Spiel. Und wer nicht riskiert, dass man es verliert, der kann keine Autorität gewinnen.
Ja, ich kann nur hoffen, dass der ein oder andere der Bundespolitiker, die vielleicht jeder im Kopf hat, wenn er deine Worte gehört hat, auch hier unser Podcast hört und sich das zu Herzen nimmt, tatsächlich auch mal zurückzutreten für das große Ganze, ne? Und vielleicht auch mal diese Selbstwirksamkeit zu erfahren, wenn man nicht immer seinen Willen durchsetzt. Ne?
Zurücktreten nicht. Ich will nicht dauernd sagen, die müssen dann zurücktreten, wenn sie es nicht schaffen.
Nein. Zurücktreten mit seinem Wunsch, irgendwas durchzubringen, sondern sich mal zurückzunehmen, zurückzutreten. Richtig. Also nicht im eigentlichen Sinne, sondern wirklich seine Meinung mal und seinen Wunsch mal hinten anzustellen im Sinne der großen Sache. Wenn man jetzt schaut, es wird ja viel von Politikverdrossenheit gesprochen. Meine Mutmaßung wäre, gesehen, aber das kannst du auch gerne vielleicht nochmal klarstellen, dass diese in erster Linie von einem vermeintlichen Politikversagen auf Bundesebene herrührt und weniger, dass man der Meinung ist, unsere Stadträte funktionieren gar nicht mehr und da wird gar nicht mehr Politik gemacht, sondern man guckt auf die Bundesebene und sagt, da fühle ich mich nicht vertreten und die sehen und hören mich nicht und deshalb wähle ich vielleicht gänzlich anders als in der Vergangenheit. Wenn jetzt die Trialoge ein schönes Werkzeug sind, um tatsächlich diese Verdrossenheit vielleicht aufzubrechen, dann müssten sie doch eigentlich auf dieser hohen Ebene stattfinden. Damit man der Meinung ist, okay, ich werde gehört, wenn auch ich nicht da teilgenommen habe, wie groß auch immer diese Trialoge dann sein müssten, um auf Bundesebene letztendlich zum Erfolg zu führen. Wie gelingt das dann? Du hast ja gesagt, das ist im Moment noch auf kommunaler Ebene.
Ja, es ist auch nicht ganz, ich sehe es nicht ganz so, wie du das sagst. Also es ist schon wahr, man hat den Eindruck, auf Bundesebene wird mehr entschieden, das ist wichtiger und so weiter für die Glaubwürdigkeit der Demokratie. Es ist aber nicht einfach so, sondern wenn man auf der kommunalen Ebene beteiligt ist an wirksamen demokratischen Prozessen, dann lernt man auch, wie kompliziert die sind. Es ist ja nicht so, dass die Probleme alle von der Spitze kommen, sondern dass die gesellschaftlichen Gruppen auch auf der Ebene der Kommune untereinander in Dissens sind, unterschiedlich sind. Das heißt, die Probleme, die Konflikte kommen aus der Gesellschaft. Die kommen nicht einfach irgendwie von oben aus der Politik. Das ist schon mal eine wichtige Lernerfahrung. Aber zweitens ist auch die Erfahrung, dass man was hat bewirken können, dass es möglich war, die Konflikte zu lösen und anzugehen und eine gute Lösung für alle zu finden. Und hier baue ich auf eine Art psychologischen Transfer, der auch gestützt wird durch Umfragen. Wenn Menschen in demokratischen Prozessen engagiert sind und nicht nur zu Hause im Sessel sitzen und sich ärgern, und wenn sie da auch erfolgreich engagiert sind, stehen sie positiver zur Demokratie, als eben wenn sie nur zugucken und dann sowieso nur meckern. Das ist eine psychologische Erfahrung, die durch Umfragen bestätigt ist. Außerdem lernen Menschen auch, wenn sie das auch auf der kommunalen Ebene machen, wie schwierig das ist, was da alles dazu gehört, welche Geduld, welcher Respekt und so, und verstehen dann besser, dass das auch nicht immer zustande kommt, kommen nicht sofort in die Verurteilung, in die moralische und Moralisiererei und sagen, aha, das hat nicht geklappt, die sind wieder korrupt oder die haben wieder sich nicht genug Mühe gegeben oder sowas. Wenn man Verständnis hat für diesen schwierigen Prozess, der aus der eigenen Gesellschaft, auch der eigenen Position kommt, geht man damit anders um. Aber vor allen Dingen, wenn man auch Erfolge hat, wenn man sich engagiert, steht man anders zu dieser Demokratie. Und deswegen ist es nicht einfach so, die obere oder die untere Ebene ist wichtig. Beide sind wichtig. Die untere, wo man alles merkt, wo man auch überprüfen kann, was draus wird. Und die obere, weil es natürlich oft weiterreichende Sachen sind. Aber die müssen dann wieder umgesetzt werden und oft auf kommunaler Ebene, wie wir wissen. Da kommt ja auch die Finanznot der Kommunen her. Und deswegen ist das eine Interdependenz.
Wenn wir jetzt ein bestimmtes zentrales Problem auf Bundesebene mal lösen wollten, wie würdest du vorgehen? Wie würde sich ein solcher Kreis, ein solch runder Tisch zusammensetzen? Ich sehe natürlich dann irgendwo Protagonisten eben in der politischen Verantwortung, im Bund und in den ganzen Ministerien. Aber ich sehe auch da, wo die Lösung des Problems ankommen muss, also eben da, wo du jetzt gerade unterwegs bist, ne, bei den Menschen vor Ort. Wie würde sich so ein und wie viele Menschen können überhaupt in welchem Zeitraum miteinander reden, um eine solche Entscheidungsvorlage zu erarbeiten?
Ich beginne mal damit, dass ich den runden Tisch historisch sowohl in Polen, wo er zuerst war, als auch in der DDR oder in Ostdeutschland sehr schätze, aber den Begriff nicht verwende, weil er eine ganz besondere historische Situation dokumentiert und nicht sehr gut replizierbar ist. Unser Modell ist präzise genug, um replizierbar zu sein mit den drei Kategorien Politik, Wirtschaft, organisierte Zivilgesellschaft. Das ist ja beim runden Tisch nicht der Fall. Im runden Tisch muss man das machen, was man auch, also Quatsch, auf der nationalen Ebene muss man das machen, was man auch in der Kommune machen muss. Man muss mit einer solchen Mapping, einer Kartenzeichnung beginnen und fragen, was gibt es denn für unterschiedliche Gruppen innerhalb der drei Großgruppen, Politik, Wirtschaft, organisierte Zivilgesellschaft, was gibt es da für Gruppen? Wen muss man berücksichtigen? Und um das gleich zu sagen, auf der kommunalen Ebene haben wir noch nie eine Gruppe ausgeschlossen. Wenn da eine war, die gesagt, wir müsst uns aber mit aufnehmen, haben wir das immer gemacht. Und wir haben auch ein bisschen aufsuchende Arbeit getan, also die berühmten Arbeitslosen oder die berufstätigen Mütter, die sonst keine Zeit haben und alles das. Das versuchen wir von uns aus, wenn man will, manipulativ, prodemokratisch, prorepräsentativ anzugehen. Und wenn wir dieses Mapping, was auch manchmal einzelne Personen angeht auf der kommunalen Ebene, da gibt es manchmal herausragende Convener und Leute, die zusammenrufen, die sind im Sportverein oder im Gesangverein oder sonst wo, das sind nicht unbedingt politische Leute, die versuchen wir mitzubekommen. Das ist also offen, das Verfahren. So viel wie möglich, wer da wirksam ist und Respekt hat und Autorität hat, mitzumachen. Und das muss man auf der nationalen Ebene machen. Und da sind wir jetzt gerade bei, weil wir ja einen nationalen Trialog vorbereiten. Das ist natürlich viel schwieriger, weil alles viel machtdurchsetzter ist. Und gerade auf der nationalen Ebene die Bereitschaft, erstmal zu sagen, lass uns doch mal darauf bauen, dass wir eine gemeinwohlorientierte Lösung finden. Diese Bereitschaft, fürchte ich, ist erstmal nicht sehr groß, sondern dass diese Idee wird als total naiv abgelehnt wahrscheinlich. Und das ist eine der ersten Hürden, die wir überwinden müssen, wenn wir das zum Erfolg bringen wollen. Und überhaupt die Idee, dass es ein Zero-Sum-Game ist, ein Nullsummspiel in der Gesellschaft, zugunsten einer Möglichkeit von Win-Win-Situationen zu überwinden, zu sehen, dass solidarisches Handeln produktiver sein kann für alle, wenn auch in unterschiedlichen Zeithorizonten. Das alles ist ein Lernprozess, den wir versuchen müssen zu induzieren, denn sonst sehen die das als eine andere Arena an, wo sie immer schon ihr Machtspiel getrieben haben. Es muss eine Einsicht darin gewonnen werden, dass für alle etwas rausspringen kann, wenn auch unterschiedlich im Zeithorizont. Wenn das nicht gelingt, wenn die so hartgesotten oder verhärtet sind, dass sie nur sagen, also was immer die da erzählt, wir müssen hier unser Ding durchziehen, dann kann man nichts machen. Ich habe aber schon viele Trialoge auch auf dieser Ebene moderiert, bestimmt 40. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man plötzlich zum Beispiel ein Trialog zur Flexibilisierung der Arbeit, den ich damals mit Andrea Nahles und dem Arbeits- und Sozialministerium zusammen gemacht habe, wenn da eine Situation entsteht aufgrund der Chatham-Horse Rule, dass man also außen sagen kann, was erzählt worden ist, aber nicht, wer was erzählt hat, dann entsteht plötzlich eine Ernsthaftigkeit, aber sogar eine, ich möchte fast sagen, manchmal heitere Ernsthaftigkeit, wirklich die Argumente zu wägen. Und das ist ja eine ganz neue Erfahrung, weil wir ja alle im politischen Bereich immer davon ausgehen, die Argumente sind es eigentlich nicht so, wie sie vorgetragen werden, sondern die haben immer eigentlich einen Doppelsinn, einen strategischen Sinn. Sie sollen das eigentlich bedienen, sie sollen die Öffentlichkeit bedienen und so weiter. Und das, wenn das mal weg ist, man den Schleier weg hat und man sagen kann, ja, was ist jetzt eigentlich Sache? Ist es so, dass ein Unternehmen fließen muss, etwa bei einer Erbschaftssteuer, oder kann man das durch eine Regel verhindern? Dann gibt es doch eine Stimmung, die sagt, ach, wir können ja sogar Lösungen finden und die uns nicht entgegenstehen. Das ist gleichsam das kleine Wunder, auf das man hinarbeiten muss am Anfang, um damit auch inhaltlich weiterzukommen.
Also ich glaube, du hast nicht nur uns, sondern wahrscheinlich auch die Zuhörenden überzeugt, dass so ein Trialog auf kommunaler, wenn sogar auf Bundesebene, eine gute Sache wäre. Aber bleiben wir mal auf der kommunalen Ebene. Wahrscheinlich muss es vielfach erfolgreich sein, damit es auf Bundesebene nicht mehr negiert werden kann. Ja, egal, was die Machtpolitiker im Bundesparlament letztendlich wollen. Frage für mich jetzt, also ich gucke jetzt mal aus der Startup-Coach-Brille darauf. Wir haben ja auch viele Lösungen, die uns hier die Gründerinnen und Gründer präsentieren, die gut sind, ja, die Sinn machen, die zeigen, dass sie wirksam sind und dass sie relevante Probleme lösen. Daraus wird aber noch kein erfolgreiches Startup, weil es scheitert dann in der Regel eben am Vertriebsprozess. Ja, also wie bringe ich ein gutes Produkt, was sinnvoll und gut ist, in den Markt? Und die Wirksamkeit entsteht natürlich dann durch eine vielfache Nutzung dieses guten Produkts, dieser guten Dienstleistung. Ich glaube, das ist natürlich das Gleiche bei euch. Wie kann es jetzt gelingen, dass wir das gute Produkt Trialoge auf kommunaler Ebene vielfach, vielleicht auch, ich sag mal, ungesteuert und nicht kuratiert, damit es einfach entsteht, ne, in die Quantität bringen, dass es dann eine große Wirksamkeit entfaltet, so gut 40 Trialoge sind, wie du beschreibst. Das reicht natürlich nicht, ne? Es muss 400, es muss 4000 geben. Ja? Wie gelingt das?
Das ist die große Frage, vor der wir stehen. Das ist eine finanzielle Frage, denn der Trialog muss, wenn er eingeführt wird, sehr sorgfältig eingeführt werden. Das ist keine triviale Form. Es gehören dazu diese Regeln, von denen ich gesprochen habe. Es gehört eine sehr gute Moderation dazu. Es gehört einfach einiges, damit das Format gelingt. Aber wir haben dann auch die Erfahrung gemacht, dass in verschiedenen Orten, Hoyerswerda oder Niesky, die Leute an der Basis so viel Positives damit verbunden haben, dass sie auf eigene Initiative mit eigenem Geld einen neuen Trialog angeschlossen haben. Zum Beispiel in Niesky bei Görlitz war das Ziel dieses Trialogs oder des Kommunalen Entwicklungsbeirats ein wirtschaftliches Entwicklungskonzept für diesen Ort, 15.000 Einwohner, zu machen. Das ist auch geschehen. Und dann haben sie selbst mit eigenen Finanzen und ein bisschen von uns unterstützt, mit den Moderationen, aber personell finanziert haben sie das, weiterentwickelt, was heißt das jetzt auf der Basis unseres Wirtschaftskonzepts, und haben festgestellt, wir waren früher gut in der Holzwirtschaft. Wir wollen da wieder anknüpfen. Wir wollen Spezialisten der Holzwirtschaft unter der heutigen neuen, zum Beispiel klimatischen und so weiter, Bedingung werden und sind damit sehr erfolgreich. Also wir tendieren eigentlich dahin, dass das mal sehr gut kompetent initiiert wird und dann vielleicht auch ein bisschen betrachtet und hilft und Ratschläge gibt. Aber im Wesentlichen soll es dann eigentlich ein Selbstläufer werden, dass sie das selbst machen und das Geld dafür auftreiben. Aber es ist die große Frage, finanziell und auch dann kompetenzmäßig, wie wir das skalieren können. Und wir sind auch im Gespräch mit anderen. Zum Beispiel gibt es eine sehr gute Institution für kommunale Konfliktlösung, die das gut versteht, von denen auch einige bei uns mal gearbeitet haben, wie wir mit denen zusammenarbeiten. Denn wir können das als kleine NGO ja gar nicht alleine steuern. Das muss sozusagen ins Land gehen. Und ich bin davon überzeugt, wenn sehr viele diese Erfahrung der Verständigung haben, dass es geht und dass es Spaß macht, das ist wichtig, dass es Freude bringt, dass es eine gute Zukunft gibt, dann haben wir eine Chance. Das geht aber eben nicht von heute auf morgen. Und ob wir den Wettlauf noch gewinnen können, das weiß ich nicht. Denn es dauert alles sehr lange.
Ja, vielleicht müsste man es am Ende auch in den politischen Apparat, in die Regierungsform einbetten irgendwann, wenn es allein jetzt auf die Initiative von bestimmten betroffenen Gruppen oder Herausforderungen, die vor Ort entstehen, ankommt, dürfte man ja auch darum fürchten, dass der Prozess nicht nachhaltig bleibt, ne?
Das ist für mich eine ganz entscheidende Sache, die du da ansprichst. Es ist so konstruiert, dass es wie eine Schleife in die Prozedur von Entscheidungsverfahren und Institutionen auf der kommunalen wie auf allen anderen Ebenen funktionieren kann. Es ist so konstruiert, es ist eingebettet, konsistent, wird von daher wieder aufgenommen, kann weiterverwendet werden. Das ist völlig richtig. Aber es muss dann auch irgendwie mal institutionalisiert werden. Genau. Das ist die langfristige Perspektive.
Das meine ich auch. Und wir wissen ja, seit der Vergabe des jüngsten Wirtschaftsnobelpreises, in Anführungsstrichen, dass die Institutionen eine wirklich wichtige Aufgabe haben, ne? Bei unserer Demokratie. Ich würde gerne, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcastes, würde gerne nochmal unser Gespräch auch auf unser Festival-Motto lenken. Weil wir dich gerade dabei haben, interessiert uns so ein bisschen auch natürlich deine Perspektive konkret auf die Wirtschaft und auf Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Motto unseres Festivals lautet ja The World Needs You. Und wenn du jetzt auf die Wirtschaft schaust, auf das Kapital und die Startups, was genau braucht die Welt von Unternehmerinnen und Unternehmern heute am dringlichsten?
Dass sie in ihrem wohlverstandenen langfristigen Interesse, das ist ein Begriff von Alexis de Tocqueville von dem Beginn des 19. Jahrhunderts, langfristig wohlverstandenes Interesse, begreifen, dass ihr Business nicht nur Business ist, sondern dass die Verankerung in einem gut funktionierenden demokratischen Gemeinwesen für ihr eigenes Business wichtig ist. Ich möchte es nicht in erster Linie über den moralischen Appell an ihre Verantwortung machen, sondern ich möchte schon, dass sie erkennen, sie werden nur erfolgreich, auch geschäftlich, wenn dieses Gemeinwesen mit Gemeinwohl und Sicherheit und Stabilität versehen ist. Und auch mit dem Mittun der Menschen. Ich glaube, auch Wirtschaft, gerade Start-ups, sind angewiesen darauf, dass Menschen mittun, dass sie mitdenken, dass sie Mitinitiativen ergreifen, dass sie sich nicht einfach nur wie Rädchen verhalten. Und dass, wenn Unternehmensleute das begreifen und sehen, der Boden der Demokratie, nicht nur des sozialen Friedens, sondern auch der Demokratie, also der Eigenständigkeit der Menschen und so weiter, ist für uns wichtig, für unser Unternehmensziel. Und dann sich dafür engagieren und auch helfen, das zu finanzieren. Das ist banal, aber nicht unwichtig, ja? Oder nicht banal, wenn man so will. Wenn sie das machen, dann finde ich, vertreten Sie wirklich Ihre Verantwortung? Ich habe jetzt gerade den nicht im Kopf, der gesagt hat, the business of business is business. Das ist ein Chicago Boy gewesen, einer der Bekannten. Und the business of business ist eben nicht nur.
Wie bitte? Friedmann? Ist es Friedmann?
Ja, genau. Genau. Friedmann, ne? Ja. Ja, Friedmann. Und es ist eben falsch. The business of business ist eben nicht nur Business, sondern the business of business ist auch, sich für die Rahmenbedingungen verantwortlich zu fühlen und das zu machen. Und dafür plädiere ich, denn da sitzen wir einfach alle in einem Boot.
Da erinnere ich auch noch Adam Smith, der ja fälschlicherweise immer auf die Seite eines, sagen wir mal, sehr egoistischen Kapitalismus missinterpretiert wurde. Korrigier mich, Gesine, wenn nicht du, wer dann? Aber Adam Smith war auch Moralphilosoph und ich glaube, er hat an den Grundlagen gearbeitet, eben auch des gemeinsamen Verständnisses und so weiter. Und viel später im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert schon, in der Übergangszeit Karl Polanyi, der von der Einbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft sprach, was in der Zeit der Industrialisierung vollkommen verloren gegangen war. Und da haben wir also auch schon wir haben eine ganze Tradition, auf die du eigentlich zurückblickst, auf die du aufbaust, wie Wirtschaft und Gesellschaft oder auch wie Wirtschaft und Demokratie quasi als unteilbar verstanden werden können.
Naja, gibt diese berühmte unsichtbare Hand bei Adam Smith in The Theory of Wealth of Nations. Da gibt es aber natürlich auch viel theoretischen Streit über, dass das jetzt nicht wie so ein Automatismus gilt und so. Und vor allen Dingen hat er als Moralphilosoph ja ein Werk vor dem Buch über The Wealth of Nations geschrieben, nämlich A Theory of Moral Sentiments, also dass die Theorie der moralischen Gefühle. Und da geht es ganz ausdrücklich darum, dass insgesamt als Moralphilosoph, aber dann auch in der Wirtschaft, man, also das, was wir heute Empathie nennen würden, praktizieren muss, dass man sich in die Gefühle der anderen Menschen hineinbegeben muss und auf diese Weise gesellschaftlichen Zusammenhang konstituieren und sich verstehen muss. Also das ist schon wahr. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Theorie des Gemeinwohls die längere Zeit, jahrhundertelang von der Antike an, eine moralische Seite hatte, wo man sozusagen auf den Partikularwillen verzichten musste zugunsten des Gemeinwills. Über die Markttheorie und auch Adam Smith, es kommt nicht darauf an, dass er das Gemeinwohl will, der Bäcker, sondern dass er gute Brötchen bäckt im eigenen Interesse, über diese Sache sozusagen, dass amoralisch gesehen wurde, also nicht antimoralisch, amoralisch. Und das geht wiederum nicht. Also der Markt allein bringt es nicht. Und man muss schon auch wiederum die Moral, und da würde ich sagen, da ist Habermas mit seiner Deliberation einfach sehr, sehr inspirierend. Man muss mit der Begründung, damit der allgemeinen Anknüpfbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Interessen und all dem, was dahinter steht, man muss damit arbeiten, damit Menschen das dann auch mitmachen können. Das ist jetzt auf einer hohen Ebene, aber es schadet nichts. Man muss das durchdacht haben. Es geht nicht anders. Man muss so ein Modell wirklich gut durchdacht haben, damit man weiß, ob die Prozeduren gelingen können überhaupt. Die können. Wir haben das erprobt. Und ich, vor allen Dingen baue ich darauf, dass Menschen, selbst wenn sie schon jetzt in der AfD sind in Ostdeutschland und vergessen haben, was da ist, trotzdem ansprechbar sind, auf so eine positive soziale Art miteinander die Probleme zu lösen. Und das ist für mich dann das Zukunftsweisende.
Dann, liebe Gesine, wirst du am 16. Juli bei uns auf dem Antropia-Festival einen Marktplatz vorfinden, wo du Unternehmen findest, wo du Stiftungen findest, wo du Vertreterinnen von Banken triffst, aber auch aus den Ministerien. Das ist sozusagen unser intersektoraler Markt. Und unsere Gründerinnen adressieren genau diesen Markt, weil sie kollaborativ vorgehen. Sie wollen ein gesellschaftliches Problem lösen und dazu brauchen sie die anderen. Sie sind stakeholderorientiert und weniger shareholderorientiert. Ja. Die bauen auf organisches Wachstum und bilden den Mittelstand von morgen, wie Oliver und ich sagen. Den Mittelstand von morgen, der wirklich versucht, Probleme zu lösen und weniger daran interessiert ist, Kapitalrendite für wenige zu erwirtschaften. Also sie haben einen gesellschaftlichen Zweck implementiert in ihren Unternehmenszweck und das unterscheidet eben unsere Gründer und Gründerinnen, die sogenannten Social Entrepreneurs oder Neuhochdeutsch Impact Startups. Also, dort wirst du also einen Nährboden finden für deine Gedanken. Oliver und ich freuen uns sehr, dich dabei zu haben. Die ganze Community am 16. Juli auf dem Antropia Demokratie Festival. The World Needs You. Seid dabei, Freunde. Wir freuen uns auf euch.
Vielen Dank und ich freue mich auch darauf.
Das waren doch wieder spannende Insights, wie nachhaltige Zukunftsgestaltung gelingen kann. Habt ihr auch Ideen? Sprecht uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Tschüss!